um die Inflation abzubremsen, braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl, denke ich. Ich hoffe, die Bundesregierung hat aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt und setzt die richtigen Schritte.
Guten Morgen, Mahlzeit und schönen Abend, je nachdem, wann Sie bei uns reinhören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Ich bin Robert Etter, Chefredakteur der Salzburger Wirtschaft, und einmal im Quartal spreche ich mit Peter Buchmüller, dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Salzburg, in unserem Podcaststudio über aktuelle Wirtschaftsthemen. Servus Peter.
Servus Robert.
Ja, lieber Peter, 2026 ist erst gut 2,5 Monate alt, aber es fühlt sich schon viel, viel länger an, weil in der kurzen Zeit schon wieder ziemlich viel passiert ist. Durchaus positiv war noch der Start, wenn wir uns vielleicht kurz erinnern, die EU hat endlich das Abkommen mit den Mercosur-Staaten finalisiert, die Bundesregierung hat ihre Industriestrategie präsentiert. Die Inflation ist endlich auf ein normales Niveau gesunken. Die Zölle von Donald Trump sind vom Supreme Court der USA aufgehoben worden. Das hat allerdings, muss man auch ehrlich sagen, das Zollchaos kurzfristig noch ein bisschen vergrößert. Doch dann sind wieder neue Konflikte aufgeflammt, erst in Venezuela, und das war zwar nur kurz. Und dann der Krieg im Iran, der zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung am 24. März immer noch im Gang ist. Peter, was machen denn diese Konflikte mit der Wirtschaft?
Ja, Robert, Unsicherheit ist immer schlecht für die Wirtschaft und lähmt die Investitionslaune der Betriebe und die Konsumlaune der Bevölkerung. Der Krieg im Iran wirkt sich vor allen Dingen auf die Versorgung mit fossilen Brennstoffen aus. Auch die Wirtschaft braucht leistbare Treibstoffe wie Öl und Gas. Wie stark uns der Konflikt betrifft, wird auch davon abhängen, wie lange er noch dauert. Aus heutiger Sicht ist kein baldiges Ende in Sicht. Wann die Straße von Hormus wieder geöffnet wird, durch dieses Nadelöhr muss ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion transportiert werden. Dass nun auch die Ölinfrastruktur im Iran angegriffen wurde und auch die Energieanlagen und Kraftwerke, wie man hört, das wird dann länger dauern, bis man diese Dinge wieder repariert. Die Treibstoffpreise, wie wir alle wissen, haben natürlich mittlerweile die 2-Euro-Marke weit übersprungen. Und das tut uns allen nicht gut.
Ja, das tut uns natürlich weh. Aber die Bundesregierung will jetzt ähnlich wie mit der Halbierung der Mehrwertsteuer auf gewisse Lebensmittel gegensteuern, auch bei den Spritpreisen. Konkret ist eine Spritpreisbremse geplant. Man muss jetzt dazu sagen, ob diese dann auch vom Parlament abgesegnet wird, ist allerdings zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, eben am 24. März, noch nicht klar. Aber wäre die Spritpreisbremse deiner Meinung nach sinnvoll?
Sinnvoll, ja, in einer gewissen Höhe. Ich sage immer, wir sagen das immer, Eingriffe in den Preis sind immer heikel. Also wir haben ja das abschreckende Beispiel in Ungarn, wo man 2022 relativ bald einen Preisdeckel auf Treibstoffe eingeführt hat. Die Konsequenz daraus, lange Schlangen an den Tankstellen, weil kein Treibstoff mehr da ist. Man darf ja nicht vergessen, der Preis hat eine wichtige Signalwirkung. Wenn ein Produkt knapper wird und die Nachfrage gleich stark bleibt, dann zeigt der steigende Preis die Verknappung an. Das teure Produkt wird etwas weniger nachgefragt. Das ergibt eine gewisse Balance. Viele werden bei teuren Treibstoffen überlegen, ob sie jede Fahrt mit dem Auto machen wollen oder notwendig ist. Wir erinnern uns, Bruno Kreisky hat beim Erdölschock in den 70er Jahren autofreie Tage veranlasst. Wir erinnern uns an diesen Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag.
Und nass rasieren.
Und nass rasieren statt elektrisch rasieren. So weit soll es doch nicht kommen, aber wir sind hier schon auf einem guten Weg, dass wir sparen sollten. Und ich glaube, dass diese Krise wenn sie nicht bald aufhört, die größere wird. Signalwirkung des Preises wird aber ausgeschaltet, dann konsumieren alle munter weiter, wenn wir eingreifen. Nicht? Das Produkt wird dann noch teurer, ist bald aufgebraucht und es kommt zu Versorgungsengpässen. Das wollen wir natürlich alle nicht.
Na, absolut nicht. Aber abgesehen davon, dass auch bei der Spritpreisbremse die Gießkanne zum Einsatz kommt und eigentlich alle, die in den Genuss günstiger Preise kommen, also auch jene, die es eigentlich nicht unbedingt notwendig haben, hat man einen besonderen Mechanismus bei der Spritpreisbremse eingebaut. Man will einerseits die Mineralölsteuer senken, das glaube ich, ist eh ganz okay, das finden wir ganz gut. Andererseits aber auch in die Gewinnmargen der Unternehmen eingreifen. Und das ist eigentlich ein Tabubruch, oder?
Das ist meiner Meinung nach sehr riskant, weil dadurch eigentlich der freie Wettbewerb massiv beeinträchtigt wird. Kleinere Unternehmen könnten aus dem Markt gedrängt werden, was wiederum zu weniger Wettbewerb führt. Zudem wird Öl international gehandelt. Die Ölfirmen könnten aufgrund der Preiseingriffe ihre Treibstoffe viel lieber in andere Länder verkaufen, wo es diese Eingriffe nicht gibt. Die Versorgungssicherheit Österreichs darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Klar ist, es braucht aber Maßnahmen, sonst rauscht die Inflation wieder durch wie damals 2022.
Genau. Das hat man bei den Inflationsschocks am Beginn des Ukraine-Krieges gesehen. Dadurch, dass die Preise gestiegen sind, sind auch die Löhne gestiegen und dann wieder die Preise. Weil eben die Löhne stark gestiegen sind und die Betriebe diese Lohnsteigerung natürlich weitergeben mussten. Am Schluss haben wir stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, womit wir heute natürlich immer noch zu kämpfen haben. In diese Spirale dürfen wir deshalb auf keinen Fall mehr kommen. Aber um die Inflation abzubremsen, braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl, denke ich. Ich hoffe, die Bundesregierung hat aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt und setzt die richtigen Schritte ein. Mhm. Die Gießkanne ist nicht der richtige Schritt.
Apropos richtige Schritte, ich hoffe, ein paar wichtige und eben hoffentlich auch richtige Schritte hat auch die WKS gesetzt im ersten Quartal des heurigen Jahres. Anfang Februar haben wir ja gemeinsam mit der Sozialversicherung der Selbstständigen, kurz SVS, und mit der Landwirtschaftskammer Salzburg ein geplantes Gesundheitszentrum für die Selbstständigen in Salzburg vorgestellt. Jetzt musst du uns erklären, warum ist das denn wichtig?
Ja, das war sicher ein richtiger Schritt. Das kann man in diese Kategorie einreihen. Das wird ein Meilenstein für die Gesundheitsversorgung der Selbstständigen in Salzburg sein. Die SVS wird auf dem Areal der ehemaligen Werle-Klinik im Andrefeld gleich neben der Wirtschaftskammer Salzburg ihre neue Landestelle bauen, in die auch ein Gesundheitszentrum integriert sein wird. Das Spitzenmedizin in den unterschiedlichsten Disziplinen für die Salzburger Selbstständigen anbieten wird.
Jetzt musst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, warum brauchen denn Selbstständige ein eigenes Gesundheitszentrum?
Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir das auch brauchen. Andere haben das auch. Es bietet natürlich ein paar Vorzüge für die Selbstständigen. Es bietet großzügige Öffnungszeiten und ermöglicht flexible Termine, auch an Tagesrandzeiten. Das ist genau das, was Selbstständige brauchen. Weil wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer oft nicht so leicht von unseren Betrieben losreißen können.
Ich glaube, man darf nicht vergessen oder man muss schon auch erwähnen, dass ja der ursprüngliche Plan eigentlich vorgesehen hätte, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer aus Salzburg nach Linz hätten fahren sollen, oder? Bin ich da richtig informiert?
Du bist doch richtig informiert. Das ist natürlich eine unmögliche Geschichte für mich. Ursprünglich wäre das so vorgesehen gewesen, dass die Salzburger von Oberösterreichern im Gesundheitszentrum der SVS in Linz betreut werden sollten. Als ich das gehört habe, haben alle Alarmglocken bei mir geläutet, habe gleich natürlich in Wien angerufen. Ich kenne ja die Leute auch aus meiner Wien-Zeit und habe denen erklärt, dass das so nicht sein kann. Nach einigen Hin und Her haben wir natürlich die Herren überzeugen können, dass es für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Salzburg eine Zumutung wäre, wenn sie jedes Mal nach Linz fahren müssen. Darauf bin ich sehr stolz, dass es gelungen ist, dass wir nun auch in Salzburg ein eigenes Gesundheitszentrum für die Selbstständigen kriegen.
Da warst du recht hartnäckig, muss man dazu sagen.
Ja, das ist also meine Natur, dass ich hartnäckig bin.
Du Peter, stolz sind wir nicht nur auf dieses Gesundheitszentrum, das wir jetzt in Salzburg bekommen, wahrscheinlich 2030, so wie es derzeit aussieht, wenn alles gut geht. Was wir schon haben, ist die Berufserlebniswelt. Die hat jetzt im Februar ihren regulären Betrieb aufgenommen.
Also es ist auch ein Meilenstein, und zwar in der Berufsorientierung. Mit der Berufserlebniswelt hat die Wirtschaftskammer Salzburg, wie schon mit dem Talente-Check, eine Vorreiterrolle eingenommen in Österreich. So etwas gibt es nämlich noch in keinem Bundesland. Das ist bisher einzigartig in dieser Form.
Jetzt will sich vielleicht der eine oder andere Hörer, Hörerin fragen, was will man denn eigentlich mit dieser oder was will die Wirtschaftskammer eigentlich mit dieser Berufserlebniswelt erreichen?
Wir schließen natürlich mit der Berufserlebniswelt eine Lücke in der Berufsorientierung zwischen den Spürnasenecken und dem Talente-Check. Wir beginnen mit den Spürnasenecken schon in den Kindergärten. Sie vermitteln Kindern Lust auf Naturwissenschaften und Technik. Das Konzept haben wir auf die Volksschulen ausgeweitet. Derzeit gibt es 113 Spürnasenecken im Land Salzburg. In der Berufserlebniswelt bekommen wir die 12- bis 13-Jährigen seit Anfang Februar einen spannenden Einblick in die Berufserlebniswelt. Im Talente-Check werden dann die 13- bis 15-Jährigen auf ihre Talente gecheckt.
Was genau erleben die Kids in der Berufserlebniswelt? Weil die Berufserlebniswelt steckt ja das Wort Erleben drinnen. Was erleben die dort?
Die Jugendlichen erleben Berufe nicht als abstrakten Vortrag, sondern können selber bauen, gestalten und natürlich auch entdecken. In Kleingruppen können die Jugendlichen an 5 Stationen den Lebenszyklus eines Produkts von der Herstellung über die Dienstleistung und über die Vermarktung bis hin zur Nachhaltigkeit erleben. Das bleibt bei den Jugendlichen sozusagen besser hängen als ein reiner Vortrag, das wissen wir auch. Die Berufserlebniswelt soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspirieren, über ihre eigene berufliche Zukunft nachzudenken.
Wichtig in diesem Alter.
Ja, ganz wichtig.
Wie viele Kinder sollen denn die Berufserlebniswelt pro Jahr besuchen? Was sind denn da die Pläne der Wirtschaftskammer?
Ja, wie bei vielen Dingen stecken wir uns natürlich auch Ziele. Es ist das Ziel pro Jahr.
Hohe Ziele.
Immer hohe Ziele, aber auch erreichbare Ziele. Das ist auch wichtig, dass sie nicht allzu hoch sind. Wir hätten gern pro Jahr 3.500 Schülerinnen und Schüler erreicht. Der Regelbetrieb, wie du weißt, ist ja Anfang Februar gestartet und das bisherige Feedback ist sehr positiv. Das freut uns natürlich alle, weil die Wirtschaftskammer 3,3 Millionen Euro investiert hat. Und dieses in Österreich einzigartige Projekt umzusetzen.
Apropos umsetzen, die Bundesregierung hat jetzt auch ein Projekt in Umsetzung, die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, vulgo Lohntransparenzgesetz, muss noch ratifiziert werden. Jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht, aber ich glaube, dass das schon auch für die Unternehmer ganz interessant ist und die Unternehmerinnen. Was kommt denn da auf die Betriebe zu?
Ich fürchte nicht nur, sondern ich glaube, das ist ein weiteres Bürokratiemonster aus Brüssel, das auf uns zukommt, auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich kann nur an die Bundesregierung appellieren, in diesem Zusammenhang kein Goldplating zu betreiben. Ich habe das schon bei der letzten Sitzung in Wien eingebracht. Das würde die Wirtschaft weiter schwer belasten und die Wettbewerbsfähigkeit noch einmal beeinträchtigen. Aber unsere Sozialministerin Corinna Schumann von der SPÖ ganz laut betont, hat ja bereits angekündigt, dass es wirkungsvolle Strafen geben soll. Ich glaube, das hat nicht viel Gutes für die Wirtschaft. Es wäre abzuwenden. Die Wirtschaft wird sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es möglichst kein Goldplating geben wird.
Wenn man so ganz grundsätzlich sich das Thema anschaut, ist denn so eine Gesetzgebung, ist denn so eine Richtlinie deiner Meinung nach auch die richtige Maßnahme, um die Lohnschere zwischen Männern und Frauen auch zu schließen? Das ist ja, glaube ich, durchaus ein gutes Ziel.
Es wäre ein gutes Ziel, aber ich sage, also diese Sache ist also mit einem absoluten Nein von mir zu beantworten. Ich möchte vorausschicken, dass ich natürlich für Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern bin. Wir haben in Österreich, wie wir alle wissen, eine sehr hohe Kollektivvertragsabdeckung. Ich glaube, bei 98% diese Kollektivverträge sind geschlechtsneutral. Das ist eine gute Grundvoraussetzung für das. Laut Experten reduziert die Einkommenstransparenz die Lohnlücke zwischen Mann und Frau, aber sie reduziert auch die Löhne.
Das musst du uns jetzt erklären. Wie kommt das zustande, dass zwar die Einkommenstransparenz oder das Gesetz zur Einkommenstransparenz einerseits zwar die Lohnlücke zwischen Mann und Frau schließt, aber andererseits die Löhne reduziert? Wie kommt das zustande?
Ja, weil die Richtlinie unter anderem das Recht gibt, den Durchschnitt der Vergleichsgruppe zu erfahren. Das heißt, für Unternehmen wird es teurer, Leistungsträgerinnen und Leistungsträger mehr zu bezahlen, wenn die anderen Kollegen, die vielleicht Dienst nach Vorschrift, wollen wir es einmal so nennen, machen, dasselbe Gehalt fordern können. Das dürfte laut Experten langfristig eher zu einer Angleichung nicht nach oben, sondern nach unten führen. Damit würde man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen großen Bärendienst erweisen, würde ich einmal mit einem Augenzwinkern sagen.
Also es geht eher in Richtung Gleichmacherei als um Leistungsgerechtigkeit, ja, kann man das so ist, auch sagen?
Ja, Gleichmacherei habe ich nicht gerne. Leistung ist gefragt. Das ist einmal die Antwort zur Gleichmacherei. Leider ist es so. Es könnte wieder ein Gesetz werden, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Sinnvoller wäre meiner Meinung nach, wenn man bei der Berufswahl der Mädchen ansetzen würde. Das wäre die erste Geschichte. Die Wirtschaftskammer macht ja schon einiges in der Berufsorientierung, auch um Mädchen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Und dann muss man sich auch die Erwerbsunterbrechungen anschauen. Dabei geht es meist natürlich auch um die Kinderbetreuung und sonstige Pflegedienste, die die Frauen auch machen.
Und bei der Berufswahl, da geht es halt auch ein bisschen darum, dass Mädchen in Berufe wechseln oder in Berufe einsteigen, die halt auch ein bisschen besser bezahlt werden, à la long.
Das, glaube ich, glaube, dass also schon grundsätzlich, wichtig. Das muss ich jetzt einmal widerlegen, in unseren KV stehen gute Gehälter für alle. Dass natürlich Dienstleistungen in Zukunft also noch besser bezahlt werden sollten wie jetzt. Dafür trete ich natürlich ein.
Ja, ja, und was eben die fehlende Kinderbetreuung betrifft, da ist die Bundesregierung gefordert. Und die hat Anfang März ihren ersten Geburtstag gefeiert. Wie fällt denn da deine Bilanz aus? Die der Bundesregierung ist natürlich in den schillerndsten Farben geschildert worden, die Bilanz. Kannst du dich dem anschließen?
Ja, nicht ganz. Also die Hauptthemen sind natürlich nicht angesprochen worden. Also Pensionieren, Arbeitsmarkt, das fehlt uns natürlich an. Aber ich habe ja schon mehrmals betont, es sind einige gute Impulse, aber von mir aus kleinere Impulse gesetzt worden. Zuletzt wurden einige wichtige Gesetze im Energiebereich verabschiedet. Und auch die Industriestrategie ist präsentiert worden. Wollen wir mal sehen, was das bringt. Aber es fehlen nach wie vor die großen Würfe, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also die Reformen, die das Land und der Wirtschaftsstandort langfristig braucht. Da hoffe ich doch, dass sich noch etwas tut. denn das Fenster für Reformen, also die Zeit ohne nennenswerte Wahlen, schließt sich schon langsam. Mhm. Mhm. Und das geht schnell.
Ja, das geht schnell. Apropos Reformen, da muss ich dich jetzt noch fragen, wie läuft denn der Reformprozess in der Wirtschaftskammer Österreich? Auch wir haben uns ja einen Reformprozess verordnet. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Kannst du da schon was berichten?
Ja, wir haben in Salzburg natürlich sofort angefangen mit den Reformen. Da sind wir, glaube ich, also sehr, sehr fortschrittlich und weit voran. Aber es wird auch jetzt heute sogar eine Reformgruppe eingesetzt, an der alle Fraktionen und auch die Landeskammern beteiligt sind. Das Ziel ist natürlich, die gesamte Wirtschaftskammerorganisation weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen. Man würde da in 5 Handlungsfelder einen Überblick machen, die Aufgaben, erst einmal die Aufgaben und Angebote der Wirtschaftskammer und zweitens einmal die Organisationsstruktur. Das Wahlrecht wird auch dann angesehen, eine Transparenzoffensive und eine mögliche Reform der Finanzierung.
Um die Betriebe zu entlasten.
Ja, das haben wir in Pfalz in Salzburg schon begonnen. Genau. Unser Weg führt bis 2030, werden jedes Jahr die Unternehmen in Salzburg in rund 1 Million entlastet. Das sind schon Summen, wenn wir das in den nächsten 4-5 Jahren machen, dann sind das in etwa 4-5 Millionen Euro, wo jedes Jahr die Unternehmen entlastet werden. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg in Salzburg einmal.
Und wie geht es in Wien weiter?
Die Ergebnisse aus diesen 5 Gruppen soll dann natürlich die ersten Ergebnisse im Juni dem Wirtschaftsparlament vorgelegt werden. Und ich hoffe doch, dass sich da was tut. Wir brauchen eine Reform, um uns weiterzuentwickeln.
Es bleibt also spannend, lieber Peter.
Wie immer.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich darf mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein bedanken. Mein Name ist Robert Etter und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören bei der nächsten Folge von Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine feine Zeit. Auf Wiederschauen.
Pfiat euch.